Free FM.
A dude. Radio Free FM auf der 102,6 MHz in Ulm. Alle vier Wochen um 17 Uhr gibt es die Sendung Eine Stunde mit. Und da haben wir natürlich auch jedes Mal einen Gast, zumeist von der Universität in Ulm. Und auch diesmal haben wir jemanden von der Uni Ulm. Wir gehen an das Institut für die organische Chemie 3, makromolekulare Chemie und organische Materialien. Und ich begrüße sehr herzlich den dortigen Arbeitsgruppenleiter, den Herrn Professor Dr. Ulrich Ziener. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, hier sein zu können.
Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Bevor wir dann mal klären, was so eine makromolekulare Chemie ist, vielleicht, wenn Sie sich erstmal ganz kurz mit Ihrem Werdegang vorstellen, was Sie gemacht haben, bevor Sie dann den Ruf nach Ulm bekommen haben.
Ja, ich hatte in Tübingen studiert und auch promoviert, da war ich dann doch einige Jahre. Bin danach dann für ein Jahr ins Max-Planck-Institut nach Mainz, Max-Planck-Institut für Polymerforschung. Danach 1,5 Jahre nach Straßburg an die Universität Louis Pasteur. 2 Jahre an ein industrienahes Forschungsinstitut, das aber zur Universität im Saarland, in Saarbrücken gehörte. Und dann im Jahr 2000 kam ich nach Ulm an die Universität, habe mich dann habilitiert und dann eine außerplanmäßige Professur erhalten.
Und jetzt schon eine Zeit lang dann dabei. Organische Chemie 3, das heißt, es ist so ein großes Gebiet, dass es da gleich 3 Lehrstühle gibt.
Genau. Wir haben 3 Institute, 1, 2, 3, logischerweise, was jetzt nichts mit der Rangfolge oder so zu tun hat, sondern das ist einfach eine thematische Untergliederung, sodass, wie Sie ja vorhin schon gesagt hatten, unser Fachbereich so übergeordnet die makromolekulare Chemie ist. Das machen die anderen weniger, sagen wir mal so.
Makro, das weiß ja der alte Grieche noch, scheint irgendwas Größeres zu sein. Wie groß ist Makro und wie ist die Abgrenzung zur wahrscheinlich mikromolekularen Chemie oder gibt es die nicht?
Mikromolekulare Chemie bezeichnen wir so nicht. Also das, was wir normalerweise als molekulare Chemie bezeichnen, das würde dementsprechend, was Sie jetzt vielleicht unter Mikro verstehen. Und Makro ist dann die Abgrenzung dagegen. Das sind große Moleküle, das ist natürlich alles sehr relativ. Aber da haben wir, Sie können so grob an der Zahl der Atome vielleicht festmachen, 100 bis paar 100 Atome pro Molekül, das ist dann noch so normale molekulare Chemie. Und die makromolekulare Chemie, da haben Sie ein paar tausend bis hin zu 1 Million Atome. Und wo Sie das ganz typisch im Alltag finden, sind die Kunststoffe, Polymere.
Also das heißt, Moleküle sind im Prinzip nichts anderes als aneinander gehäufte Atome. Sobald es 2 sind, es ist ein Molekül.
Genau, ja. Mindestens 2 Atome, die miteinander durch eine chemische Bindung verknüpft sind, sind ein Molekül.
Und verknüpfen die sich selber oder verknüpfen Sie die?
Wir bemühen uns darum, gezielt solche Atome miteinander zu verknüpfen, aber die Natur macht das natürlich auch. Und in der Natur ist das ein ganz, ganz häufiger Prozess, permanent in unserem Körper, in der Luft, überall finden diese Prozesse statt. Aber wir versuchen sie halt gezielt einzusetzen, um bestimmte Strukturen zu erzeugen.
Wie funktioniert das jetzt prinzipiell, wenn ich Atome miteinander verknüpfen möchte? Schieße ich die aufeinander, dann kleben die zusammen oder muss ich die in einen engen Raum sperren oder muss ich die irgendwie einfangen oder isolieren oder wie funktioniert das? Und können Sie alle Atome, die Sie haben, irgendwie zusammenkleistern oder gibt es auch welche, die sich nicht vertragen?
Da Sie kennen aus der Schule wahrscheinlich das Periodensystem der Elemente, da finden wir so ungefähr 100 Elemente, die in der Natur vorkommen. Das heißt, es sind alles unterschiedliche Atome und manche reagieren, das heißt, sie suchen sich sehr schnell einen anderen Reaktionspartner und bilden dann solche chemischen Bindungen. Andere machen das gar nicht. Also Sie kennen wahrscheinlich auch die Edelgase, die wollen überhaupt nicht oder fast überhaupt nicht reagieren. Da muss man sie schon sehr dazu zwingen, wenn sie da irgendwas tun sollen und andere machen das sehr, sehr leicht. Und so suchen wir uns die passenden Atome raus, damit wir Strukturen erzeugen können, die wir gerne hätten.
Und wie macht man das jetzt? Können Sie dann die Atome alle isolieren und sagen, in der Schublade ist Wasserstoff, in dem ist Kohlenstoff und jetzt mache ich die 2 Boxen auf und klebe sie zusammen, so ungefähr, oder? Ist wahrscheinlich etwas komplexer in der Realität natürlich.
Ja, das befindet sich jetzt weniger auf der direkten atomaren Ebene, sondern wir haben schon Grundmoleküle, die wir dann, wo wir also schon mehrere Atome miteinander verknüpft haben. Ja, also jetzt ganz praktisch heißt es, die werden irgendwo synthetisiert in der Industrie und wir kaufen die und die modifizieren wir weiter. Da setzen wir Moleküle mit anderen Molekülen um und durch entsprechende Kenntnis der Molekülstrukturen und deren chemischem Verhalten können wir dann entsprechende chemische Reaktionen provozieren. Das geschieht am einfachsten zum Beispiel durch Erwärmen. Wir müssen Energie zuführen, um Bindungen zu brechen und damit dann auch wieder neue knüpfen zu können. Oder durch Licht. So
Also Sie kaufen quasi fertige Substanzen und behandeln die in irgendeiner Art und Weise. Und
Genau.
dadurch verändert sich dann die molekulare Zusammensetzung und die Eigenschaften.
Genau.
Okay. Jetzt machen Sie funktionale Materialien durch supramolekulare Selbstorganisation. Was ist denn eine supramolekulare Selbstorganisation?
Das ist ein Begriff, der ja vielleicht am ehesten aus der Natur kommt. Oder dort hat man das beschrieben. Die Natur kann das hervorragend. Natur hat ganz hochkomplexe Strukturen. Und da ist ja niemand, der jetzt wie wir irgendwo steht und das zusammenbastelt, sondern das passiert von alleine, von selbst. Das ist eine Form von Selbstorganisation. Sie kennen Strukturen gerade in der lebenden Natur, die unsere Erbsubstanz, die Nukleinsäuren beispielsweise, die machen diesen Doppelstrang, diese Doppelhelix. Und das passiert allein basierend auf den Grundeinheiten, aus denen diese Struktur aufgebaut ist. Und das geht jetzt über die Struktur innerhalb eines Moleküls raus. Also wir haben Moleküle und die lagern sich zusammen zu größeren Verbünden sozusagen. Und das ist dann die supramolekulare Chemie. Also auch das gibt es in der Natur, wie gesagt, zum Beispiel die Nukleinsäuren, die DNA, ja, die liegt typischerweise als ein Doppelstrang vor. Das heißt, sie haben zwei sehr lange Moleküle und die lagern sich sehr spezifisch aneinander, sodass das so eine Doppelstruktur, so ein Doppelstrang gibt. Das ist ein supramolekulares, ja, Objekt sozusagen, entstanden durch Selbstorganisation.
Und weiß man, warum die das machen, weil die so gut zusammenpassen. Also weiß man quasi A, B und C, matcht ganz gut mit C und D, aber H und J, wie Sie sagen, oder die Gase, die mögen das nicht. Also das weiß man schon, warum die sich irgendwie besonders mögen und wer da mit wem sich dann zusammen arrangiert.
Genau, also das ist ein wesentlicher Punkt, dass wir versuchen zu verstehen, warum kann die Natur das, wie macht die Natur das, auf welchen Strukturelementen basieren solche Prozesse. Und da gibt es dann spezifische Wechselwirkungen zwischen den Molekülen, die auf bestimmten Struktureinheiten innerhalb der Moleküle beruhen, die dann dafür sorgen, dass, so wie Sie es gerade beschrieben haben, bestimmte Einheiten miteinander zusammenpassen, andere passen nicht so gut zusammen. Und das versuchen wir dann durch das Lernen auf die synthetische Chemie zu übertragen, zu sagen, wir bauen unsere eigenen Moleküle, die dann auch solche ähnlichen oder vielleicht auch andere Strukturelemente beinhalten, mit denen sie dann auch solche Überstrukturen, solche supramolekularen Strukturen aufbauen.
Und wie weit ist man da jetzt schon? Gibt es da schon sozusagen Protobeispiele, wo Sie sagen, ja, da haben wir es wirklich komplett verstanden und wissen alles? Oder sind Sie da noch so ganz am Anfang, dass Sie so erstmal so, es schimmert mal so ein bisschen durch? Oder wie weit ist da der aktuelle Stand?
Das kommt sehr darauf an, es gibt Systeme, die man sehr gut verstanden hat.
Zum
Gerade,
Beispiel?
ja, das, was ich jetzt immer wieder hier anführe, diese Nukleinsäuren, wie diese Struktur aufgebaut ist, das hat man sehr gut verstanden. Oder auch im Proteinbereich, also Eiweißstoffe, da haben sie auch so übergeordnete Strukturen zwischen Molekülen, aber auch innerhalb der Moleküle. Da kommt es zum Beispiel sehr darauf an, wie sich so ein Molekül faltet. Das kennt man zum Teil. Da geht es dann zunächst mal auch darum, die Strukturen überhaupt zu erkennen. Und dann zu verstehen. Aber auch da gibt es schon große Erkenntnisse. Und wir versuchen das eben dann auf rein synthetische Moleküle, die mit den eben beschriebenen jetzt nicht sehr viel gemein haben, zu übertragen. Und ich kann es Ihnen mal ganz kurz beschreiben. Wir machen das auf einem sehr einfachen Modell. Das heißt, wir bringen unsere Moleküle auf eine Oberfläche auf. Und das sind in dem Fall jetzt noch relativ kleine Moleküle. Die ordnen sich von allein auf dieser Oberfläche an. Sie können sich vorstellen, nehmen Sie mal einen Sack Murmeln und schütten den auf eine Oberfläche, dann werden die sich da alle in so einer Monoschicht, also in einer einfachen Schicht von Murmeln, anordnen. Wenn Sie die ein bisschen zusammenschieben, dann bilden die eine ganz bestimmte Packung. Das ist jetzt allein aufgrund der Form dieser Moleküle. Und bei uns geht es dann noch einen Schritt weiter, nicht allein die Form der Moleküle, sondern eben durch diese bestimmten Wechselwirkungen, die zwischen den Molekülen herrschen.
Und da wissen Sie auch ganz genau, welche Moleküle, da sind dann keine Fremdmoleküle dabei.
Wir wissen, was wir einsetzen, zumindest denken wir, dass wir es wissen. Und die Frage zielt vielleicht ein bisschen darauf hin, woher wissen wir denn jetzt genau, was da wirklich passiert? Ich meine, Sie müssen sich vorstellen, diese Moleküle sind in der Größenordnung von einem Nanometer. Ein Nanometer kann man sich jetzt nicht wirklich vorstellen, aber wenn Sie sich mal denken, ein Haar, das ist ungefähr 10 bis 100.000-fach dicker als so ein Nanometer. Also der Durchmesser, ne? Also es ist schon sehr, sehr klein. Und deshalb brauchen wir natürlich spezielle Methoden, mit denen es uns möglich ist, diese Strukturen auch abzubilden. Und das ist was, womit wir uns auch beschäftigen. Jetzt wirklich nur als Methode, wir entwickeln die nicht weiter, wir nutzen sie. Das ist eine spezielle Mikroskopieart, das ist die Rastertunnelmikroskopie. Das Prinzip ist relativ einfach. Sie haben ein Metalldraht, einen sehr dünnen, aber den können Sie noch gut sehen mit dem Auge, der ist so ein Zehntel Millimeter dick etwa. Und mit dem fahren Sie über diese Oberfläche, auf der unsere Moleküle liegen, drüber, in einem ganz, ganz geringen Abstand und legen dann zusätzlich noch eine elektrische Spannung an, aber die Spitze berührt nicht die Oberfläche, sondern ein kleiner Abstand. Und Sie wissen, wenn Sie eine Spannung anlegen und der Stromkreis ist nicht geschlossen, dann passiert nichts. Ja, wenn Sie irgendwie versuchen, einen Schalter umzulegen und der Draht hat eine Lücke, dann fließt kein Strom. Und so ist es da auch fast. Aufgrund der großen Nähe zwischen der Spitze und diesem Draht und dieser Oberfläche fließt tatsächlich doch ein ganz, ganz schwacher Strom, aber der ist sehr empfindlich davon abhängig, wie nah der jetzt wirklich an der Oberfläche ist und was auf dieser Oberfläche drauf ist. Und mit diesem Draht fahren wir über diese Oberfläche, messen den Strom, der fließt, und können daraus dann auf die Struktur und damit auch die Lage unserer Moleküle zurückschließen.
Das heißt, Sie können dann ganz genau sagen, welche Atome da durchfließen. Da kann nicht sein, dass dann vier Atome zusammen genauso ausschauen wie ein anderes Atom.
Also müssen wir aufpassen, was fließt, sind nicht die Atome oder Moleküle durch den Draht, sondern das sind die Elektronen. Die fließen dann durch die Moleküle durch, die auf der Oberfläche sind. Und dieser Strom, also die Zahl der Elektronen, die da durchfließen, gibt uns Auskunft darüber, was da jetzt genau liegt.
Sie wissen, bei Atom A und B habe ich so und so viele Elektronen. Und wenn dann so und so viele Elektronen fließen, dann kann ich rückschließen, auf welche Atome das sind, sozusagen.
Ganz so detailliert wissen wir es nicht, aber vom Prinzip her, genau.
Okay. Ja. Ah, und dann das heißt, man kann einzelne Elektronen messen. Kann man die wiegen oder erkennt man die im Mikroskop? Das ist ja auch nicht so ein großer Geselle, so ein Elektron. Ne?
Nein, was wir messen den Strom, das heißt eben die Zahl der Elektronen, eine Stromstärke messen wir ganz einfach. Das kann man messen, ich sage Ihnen jetzt auch nur eine Zahl, also Sie kennen so, Stromstärke ist typischerweise, wird gemessen in Ampere. Und wenn wir so klassische Ströme haben, dann sind wir im Bereich von Ampere oder vielleicht ein Zehntelsampere oder irgendwie so, wie es im Haushalt. Hier reden wir auch wieder von Nanoampere, sehr, sehr schwache Ströme. Aber das kann man technisch so verstärken, dass man diese Ströme dann tatsächlich gut messen kann. Und die verändern sich entsprechend unserer Position und aufgrund der Struktur der Oberfläche. Also sprich, wir messen einfach die Menge, also den Strom, die Stromstärke.
Jetzt haben Sie so ein Konglomerat oder so ein Molekül gewuselt, sage ich jetzt mal, ja. Da. Dann können Sie es zum einen beobachten und dann wollen Sie das ja auch manipulieren wahrscheinlich, oder? Wie manipuliert man das dann? Schmeißt man dann ein anderes mit drauf oder ändert man was an der Oberfläche oder an der Temperatur oder am Strom?
Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Tatsächlich, erster Schritt, verstehen die Struktur, nur mal angucken. Zweiter Schritt, was macht man mit so einer Struktur? Und man kann zum Beispiel andere Moleküle draufgeben und schauen, was passiert dann mit unserer Struktur? Verändert die sich? Sehen wir diese Moleküle oder interessiert die das gar nicht? Und wir können teilweise auch tatsächlich mit unserem Draht, mit unserer Tunnelspitze, sagen wir, also die Spitze dieses Drahtes, wenn wir jetzt gezielt einen Spannungspuls draufgeben, also mal so ganz kurz die Spannung hochfahren, dann können wir zum Teil auch diese Moleküle manipulieren und sagen, das Molekül, wo wir gerade sind, das schmeißen wir mal raus. Oder eins, das vielleicht zufällig vorbeikommt, das nageln wir hier mal fest.
Das kann ich so detailliert machen?
Ja, nicht immer, aber im Prinzip ja.
Aber das heißt, Ihr Haupttagewerk ist, Sie schauen durch ein Elektromikroskop?
Durch das Rastertunnelmikroskop? Ja, das ist ein Teil meiner Tätigkeit.
Und der andere Teil ist Berechnungen?
Nein, und Synthese. Also diese Moleküle herstellen, die wir auf die Oberfläche bringen wollen. Okay. Ja, Rechnungen gehören auch dazu, das ist richtig. Aber vor allem stehen meine Mitarbeiter vor allem im Labor und synthetisieren.
Stellen diese und Moleküle. Wie halte ich die jetzt zusammen, die Moleküle? Und wie schaffe ich das, dass dann keine Außeneinwirkung passiert, dass dann Verunreinigungen passieren mit anderen Molekülen?
Das ist eine Frage an die Arbeitstechniken, das ist auch ein wesentlicher Teil, also Synthese ist das eine, dann haben wir unsere Substanz, die ist aber in aller Regel nicht sauber, also es sind nicht nur die Moleküle, die wir haben wollen, das heißt, wir müssen die Verunreinigungen entfernen, da gibt es verschiedene Arbeitstechniken, um das zu tun, das kann man durch Umkristallisation zum Beispiel machen, kommt darauf an, wie unsere Moleküle sich verhalten, oder durch Verdampfen, so. Und dann versuchen wir tatsächlich schon gezielt nur unsere Moleküle auf die Oberfläche zu bringen und nicht noch irgendwelche anderen Verunreinigungen. Das kann tatsächlich sehr störend sein, sodass dann die Bilder zum Teil auch gar nicht verständlich sind.
Wie viele verschiedene Atome sind es dann in der Regel? Ganz viele oder nur so drei, vier oder kann ich
Verschiedene
dann,
Atome
ja.
in den Molekülen. Also, Sie hatten ja vorhin gesagt, wir sind in der organischen Chemie und organische Chemie heißt, da ist immer Kohlenstoff mit dabei als ein Element. Und tatsächlich ist der Hauptbestandteil unserer Moleküle Kohlenstoff. Dann haben wir auch in 99,9% der Fälle Wasserstoff. Bei uns sind es dann noch Stickstoffatome. Ja, das sind tatsächlich im
Die
Wesentlichen,
Big
manchmal
Player
kommt noch.
quasi.
Ja, das sind, und das ist das Charakteristikum der organischen Chemie, dass wir eine relativ kleine Zahl an unterschiedlichen Elementen haben, die können aber sehr vielfältig miteinander verbunden werden. Dadurch entsteht eine sehr große Vielfalt an möglichen Strukturen. Und das ist auch der Grund, weshalb die organische Chemie für sich allein es wert ist, eine eigene Disziplin darzustellen und man die dann auch noch unterteilen muss. Das andere, die anorganische Chemie, die beschäftigt sich mit den ganzen anderen Elementen sozusagen.
Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben da in Anführungszeichen ja relativ gut, weil Sie nur so wenige von diesen Atomen haben, die man ja ganz gut kennt, gibt es dann auch so Gesetzmäßigkeiten? Das heißt, wenn ich sage, ich habe ein Kohlenstoffatom, ich tue ein zweites dazu, dann passiert das Gleiche, wenn ich ein drittes dazu tue und ein viertes dazu. Gibt es da quasi eine Gesetzmäßigkeit, dass Sie dann genau wissen, wenn es 100 sind, machen Sie das und wenn es 1000 sind, machen Sie das? Kann man das dann ableiten? Oder gibt es dann Überraschungen, was die dann so alles treiben, wenn man sie aneinander häuft?
Beides. Das ist, wenn sie noch insgesamt mit der Zahl der Atome klein sind, bei wenigen, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, 1, 2, 3, 4, 5, dann ändern sich die Eigenschaften noch relativ stark. Naja, also wenn Sie sich vorstellen, Sie haben mal nur ein Kohlenstoffatom und dann sind da noch vier Wasserstoffatome dran. Stichwort Methan. Das kennt man vielleicht aus dem Erdgas, das ist der Hauptbestandteil des Erdgases. Dann ist es ein Gas. Wenn Sie zwei Kohlenstoffatome aneinander kleben, haben Sie das Ethan, ist immer noch ein Gas. Wenn man fünf aneinander hängen in gleicher Weise, dann ist es das sogenannte Pentan, dann ist es schon flüssig bei Raumtemperatur. Und wenn sie noch mehr dranhängen, dann wird es irgendwann fest. Und wenn sie dann noch viel, viel mehr dranhängen, dann ändert sich nicht mehr viel. Das heißt, wenn wir sehr viele haben, dann bleiben die Eigenschaften mehr
Okay.
oder weniger gleich.
Das heißt, am Anfang passiert viel und dann ab einem gewissen Level gibt es dann keine Neuigkeiten mehr für Sie. Macht dann auch keinen Sinn, dann noch mehr dran zu haufen.
Ja, ganz so einfach ist es auch wieder nicht. Wenn wir bei ganz vielen sind, dann sind wir im Bereich der Polymere. Poly heißt ja viele, ja, und da haben wir viele, viele Einheiten aneinander gehängt. Und das macht dann schon auch wieder Unterschiede, zum Beispiel in der Schmelze. Also wenn Sie dann so einen Stoff mal aufschmelzen, wenn der flüssig ist, ob wir jetzt Moleküle haben, wo Sie tausende Atome aneinander gehängt haben oder 10.000 Atome. Das ist dann schon noch mal eine viel, viel zähere Schmelze bei dieser größeren Zahl an Molekülen dann.
Jetzt die spannende Frage, warum machen Sie das? Also außer, dass Sie aus Forschungsgründen natürlich sich da freuen und es Ihr Gebiet der anorganischen Chemie ist, aber wo ist da, der organischen Chemie, wo ist da jetzt die Umsetzung zur Praxis? Oder gibt es das gar nicht? Ist es nur Grundlagenforschung, dass Sie sagen, ja, da können wir das schön aneinandersetzen? Oder gibt es da auch irgendwann bei Ihnen einen sogenannten Anwendungsfall?
Ja, das gibt es auf jeden Fall. Also tatsächlich, die primäre Antriebskraft ist die Neugierde. Verstehen zu wollen und das ist einfach begeisternd. Aber schon, wir haben schon immer den Blick auch, dass wir das nicht nur letzten Endes von Mülleimer herstellen, weil es dann niemanden mehr interessiert, man es irgendwann entsorgen muss, sondern dass es eine mögliche Anwendung zum Beispiel gibt. Und da hatten Sie, ich weiß noch nicht, ob wir es schon besprochen hatten, Stichwort optoelektronische Materialien. Opto heißt irgendwas mit Licht und elektronisch, irgendwas mit Strom. Und zum Beispiel kennen Sie die LEDs, die Leuchtdioden. Können Sie kaufen, diese Lämpchen, ja, die sind normalerweise auf anorganischer Basis, die gibt es aber auch in organischer Version. Das sind die organischen Leuchtdioden, die heißen dann OLEDs, OLEDs. Das ist eine ganz klassische Anwendung, die gibt es schon. Die hat aber nach wie vor noch Entwicklungsbedarf. Wenn Sie so eine klassische organische Leuchtdiode sich angucken, dann haben die meistens eine Effizienz von ja, vielleicht 15, 20%, wenn es gut geht. Das liegt an den physikalischen Grundprinzipien, die da dahinter stecken. Und das versuchen wir zum Beispiel zu verbessern, indem wir gezielt Moleküle herstellen, die über diese Grenze hinausgehen können.
Das heißt, Effizienz heißt, dann haben wir sehr viel Verlust, was wir gar nicht erreichen wollen als Effekt quasi.
Genau, wir stecken elektrische Energie rein und im Idealfall sollte die komplette elektrische Energie in Lichtenergie umgewandelt werden. Und das tut sie halt nicht. Da kriegt man bestenfalls ein Fünftel oder sowas
Und
raus.
was macht der Rest? Wärme
Ja,
oder was?
genau.
Also wie bei der klassischen Glühbirne früher sozusagen.
Genau, nicht ganz so schlimm. Da hatten sie gerade mal irgendwie 4-5% vielleicht an Lichtenergie und 95% waren Wärme. Mhm. Aber ja, letzten Endes ist es schon so.
Und woran liegt es? Liegt es das daran, dass es einfach in der Natur keine Selbstorganisation gibt, die 100% Licht braucht? Oder gibt es auch in der Natur? Weil sie sagen, wir lernen von der Natur, wir wollen 100% rein und 100% kommt raus. Gibt es das irgendwo in der Natur, wo man abkupfern kann?
Fällt mir im Moment nichts ein, glaube ich auch nicht. Die Natur ist an manchen Stellen erstaunlich ineffizient.
Weil sie es sich leisten kann.
Und wahrscheinlich. Das sind ja unterschiedliche Ebenen. Ja. Mhm. Und wenn Sie sich die Photosynthese angucken, also wo es jetzt ums Umgekehrte geht, da wird Licht genutzt, Lichtenergie, um damit chemische Energie zu gewinnen und Stoffe zu produzieren, die Energie zu speichern. Das sind wenige Prozent, 1-2%, die da genutzt werden. Mhm. Macht der Natur nichts, funktioniert. So ein Baum hat halt entsprechend viele Blätter, eine große Fläche und damit
und
funktioniert
Zeit
es auch.
Und alles
genau,
noch.
Genau.
Okay.
Wie gesagt, hier geht es jetzt eher ums Umgekehrte. Wir wollen die elektrische Energie in Lichtenergie umwandeln. Ich kann Ihnen jetzt, vielleicht gibt es irgendein Beispiel, also es gibt vermutlich Systeme, die eine bessere Effizienz haben, aber 100% sicher nicht.
Also das heißt, aber nur zum Verständnis, ist jetzt nicht so, dass die Natur das schon optimal macht. Die macht es halt für ihre Bedürfnisse, dass es halt passt. Und wenn die 90% Verlust haben und es keinen stört, warum soll es dann verändern? Ne? Nur der Mensch sagt jetzt, ja, das ist aber blöd, weil das ärgert mich, wenn ich so viel Energie reinstecke und 90% geht verloren quasi. Das will ich verbessern. Das heißt, sie wollen sozusagen die Natur optimieren.
Naja, wir machen das ja nicht an der Natur. Wir gucken ja, was die Natur macht und wo können wir davon lernen. Und für unsere synthetischen Systeme wollen wir es besser machen als das, was es gibt. Es gibt da immer Entwicklungsbedarf.
Was ist dann jetzt da bei Ihrer Arbeit so das Hauptproblem?
Tatsächlich, wir machen jetzt diese Stoffe, die, wenn wir sie elektrisch anregen, dann leuchten. Und da geht es jetzt eben darum, wie kriegen wir das hin, dass diese Moleküle eben nicht nur wenige Prozent der elektrischen Energie in Licht umwandeln? Und da gibt es natürlich Ideen, wie man das machen könnte. Aber wir haben da jetzt noch keine hundertprozentige Lösung dafür. Und es geht darum, Molekülstrukturen zu verändern, anzupassen, daraus zu lernen, in welche Richtung müssen wir unsere Strukturen verändern, damit die Eigenschaften in die richtige Richtung gehen. Sprich, dass wir da eine bessere Ausbeute kriegen, also bessere Effizienz.
Macht man das mit Try and Error oder hat man Computerprogramme, die das einem ausrechnen oder macht das quasi ihre chemische Intuition, dass sie wissen, ah, jetzt nehme ich doch lieber nochmal einen halben Kohlenstoff dazu, weil ich weiß, dass das und das wird passieren oder wie muss ich mir das vorstellen oder probieren Sie es einfach mal durch die Bank, das Periodensystem rauf und runter aus?
Es ist eine Mischung aus allem tatsächlich, ja, Intuition ist viel. Dann gibt es natürlich andere Menschen, die sich da, andere Forschungsgruppen, die sich da auch ausführlich damit beschäftigen, die veröffentlichen ihre Erkenntnisse. Das heißt, das verfolgen wir entsprechend und versuchen daraus auch viel zu lernen, dass wir die Fehler anderer nicht nachmachen. Mhm. Aber es ist nicht so einfach, dass man dann sagt, ah, jetzt haben wir hier die Lösung, machen wir das so und dann kommen wir ans Ziel, sondern das ist dann wieder um ein Vortasten und an manchen Stellen merkt man, ah, wenn wir das so verändern, dann wird es besser. Aber dann versuchen wir in diese Richtung weiterzugehen und stellen fest, na, jetzt wird es wieder schlechter. So einfach ist es häufig nicht. Das heißt, man muss dann da schon auch immer eine gewisse Vielfalt an Strukturen einsetzen, um zu schauen, was passiert.
Das heißt, es gibt noch viel Terra Incognita in dem Bereich.
Ja.
Ja. Also man hat schon Grundprinzipien verstanden, aber wenn es jetzt um das Manipulieren geht, was Sie ja haben wollen und vor allem ins Manipulieren in eine Richtung. Also Sie wollen ja Optimierung, was vielleicht in der Natur ja gar nicht vorgesehen ist oder was gar die Atome ja gar nicht interessiert, weil die haben ja vielleicht ganz andere Antriebe, dann ist es doch noch viel, viel Arbeit, die da vor einem liegt.
Ja, und man muss halt manchmal feststellen, es ist ein vielversprechender Weg, stellt es sich dann doch als Holzweg raus. Mhm. Und dann muss man halt einen neuen Weg gehen.
Mhm. Gibt es da jetzt für diese Leuchtdioden, macht man da immer jetzt an der gleichen Sache weiter oder gibt es dann irgendwie neue bahnbrechende Erkenntnisse zu erwarten?
Speziell bei diesen organischen Leuchtdioden muss man dazu sagen, sie wurden schon vor vielen Jahrzehnten erfunden und die sind kommerzialisiert, die können Sie kaufen. Es gibt Bildschirme, die auf dieser OLED-Technik basieren. Das heißt, da steckt auch schon unheimlich viel Entwicklungsarbeit von Seiten der Industrie drin. Das heißt, damit gibt es schon ganz viel. Wenn was kommerzialisiert ist, dann können Sie davon ausgehen, das lohnt sich in der Produktion, sonst würden Sie das nicht herstellen. Und dann muss man sich schon auch immer wieder diese Nischen suchen. Und entsprechend hat die Industrie natürlich da auch ein großes Interesse dran, dass das weiterentwickelt wird, und entsprechend viel Konkurrenz gibt es auch. Also es ist da nicht so ganz einfach, den Weg wirklich zu finden, wenn man merkt, die Richtung geht nicht so gut. Ja, müssen wir mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt.
Was ist dann Ihr Produkt, was hinten rauskommt? Ist es dann sozusagen eine Art Kunststoff oder ein Stoff, der dann rauskommt, der halt aus so und so vielen Molekülen besteht? Den kann man sich dann patentieren lassen, oder? Weil die Moleküle kann ich mich ja nicht patentieren lassen. Wie schaffe ich das dann, den zu beschreiben? Oder gebe ich dem dann einen neuen Namen, wenn ich sage, jetzt habe ich die Molekülgruppe, habe ich einen neuen Stoff dann erschaffen?
Ja, das, ich meine, wir haben ja jetzt, was Stoffbezeichnung anbelangt, hat die Chemie eine Nomenklatur. Das heißt, da gibt es Regeln, wie man solche
Okay.
Stoffe bezeichnet. Wenn es jetzt darum geht, das wäre tatsächlich ein Stoff, den man in einer Anwendung umsetzen könnte, in einer kommerzialisierten Anwendung, dann ist es was, was deutlich über unsere Ziele hinausgeht, also unsere primären Ziele. Da kümmert sich dann irgendeine Firma drum, und die kümmert sich dann auch um entsprechende Patentfragen und
Aber das, was
Vermarktung.
dann Ihr Endprodukt ist, dann ein solcher Stoff sozusagen, so ein solcher Stoff.
Wäre dann sowas, ja, genau. Ja.
Jetzt haben Sie noch eine weitere Sache, mit der Sie arbeiten, das sind die Nanodiamanten. Was
Ja.
ist denn ein Nanodiamant? Warum kann man da nicht einen normalen Diamanten nehmen?
Also Diamant kennt jeder. Ein wunderbarer Schmuckstein. Vielleicht weiß man auch noch, dass er extrem hohe Härte hat. Deshalb ist es ein interessantes Material, auch jetzt wieder für Anwendungen, nicht nur als Schmuck, sondern zum Beispiel für Schneidwerkzeuge oder sowas. Das sind aber alles vergleichsweise große Diamanten. Das ist das eine. Und das andere ist, ein reiner Diamant besteht nur aus Kohlenstoff, ist lupenrein, durchsichtig, farblos und ist aus chemischer Sicht relativ langweilig. Jetzt gibt es in der Natur auch wieder tatsächlich Diamanten. Das sind einzelne Kohlenstoffatome im Diamant ersetzt durch andere Atome. Zum Beispiel durch Stickstoffatome oder Phosphoratome, oder gibt noch eine Reihe anderer. Und dieser Ersatz einzelner Atome sorgt dafür, dass diese Diamanten farbig werden. Und diese Farbigkeit, die kann man ausnützen. Unser Ziel ist es, dass wir gezielt solche Fremdatome, also Nicht-Kohlenstoffatome, in Diamanten einbauen, um gezielt solche sogenannten Farbzentren zu erzeugen. Farbzentren heißt, es ist eben verursacht durch diese Stelle, wo dann so ein Atom ersetzt ist durch ein Nicht-Kohlenstoffatom. Wenn Sie das mit Licht bestrahlen, gibt es Licht wieder ab, das fluoresziert. Da gibt es viele, viele andere Stoffe, die das auch tun prinzipiell. Die haben aber oft das Problem, dass sie zum Beispiel, wenn sie da eine Weile Licht draufstrahlen, die irgendwann kaputt gehen. Bei dem Diamanten ist es so, da können sie praktisch ewig draufstrahlen, der geht nicht kaputt. Der hat so eine stabile Struktur. Deshalb ist es schon mal ganz interessant. Und wenn Sie jetzt diese Diamanten ganz, ganz klein machen, Nano, jetzt kommen wir zu den Nanodiamanten, und da reden wir jetzt von ein paar Nanometern wieder, sagen wir mal 10 Nanometer vielleicht im Durchmesser, dann kann man sich sowas vorstellen, dass Sie das zum Beispiel in der Biologie einsetzen, um damit in Zellen reinzugehen. Die sind so klein, dass sie von Zellen aufgenommen werden können. Und dann haben sie dort Leuchtpunkte, dann können sie noch, also das sind dann die leuchtenden einzelnen Nanodiamanten, und dann können sie da die Zelle mit untersuchen. So in diese Richtung könnte das gehen. Das Problem ist, wie man die herkriegt, also wie man sowas synthetisiert. Die bisherige Herstellung solcher Diamanten passiert auf sehr brutale Weise, und zwar durch Explosionen. Um Diamant zu erzeugen, brauchen sie normalerweise sehr, sehr hohe Drücke und ziemlich hohe Temperaturen, also reden wir von zigtausend Bar und 1 bis 2000 Grad Celsius. Das erzeugen sie bei so einer Explosion, aber Sie können sich vorstellen, dass so eine Explosion ganz schlecht kontrolliert ist. Da entsteht halt irgendwas, und da sucht man sich das raus und sagt, ja, jetzt haben wir da so ein paar Nanodiamanten gefunden. Aber wie viel von diesen Nicht-Kohlenstoffatomen jetzt in diesen Nanodiamanten drin sind, das können wir praktisch nicht kontrollieren. Und wir versuchen das Ganze jetzt gezielter zu machen, dass wir keine Explosion herbeiführen, sondern wir versuchen das mit gezielter Druckerhöhung, sind auch relativ hohe Drücke, aber in einer Apparatur, wo wir das eben nicht explosionsartig, sondern langsam machen, und die Temperaturen sind auch weitaus geringer. Und wir bieten uns in unserer Reaktionskammer, wo diese Diamanten entstehen sollen, kleine Moleküle an, die schon so Ausschnitte aus dem Diamant vorgebildet haben. sodass die anderen Atome, die da drin sind, sozusagen den Diamant schon in Kleinstform erkennen und sagen, ach wunderbar, da ist ja schon so ein winziger Diamant, jetzt lagere ich mich da drum rum und wachse den ein bisschen größer.
Also Sie machen es quasi attraktiv für die
Moleküle. Wenn wir in dieser animistischen Beschreibung bleiben wollen, ja, genau.
Okay, das heißt, Sie wissen schon, wie die Struktur ausschaut, geben die vor in der Hoffnung, überspringen zu können und Sie müssen jetzt nicht 10.000 Grad oder 2.000 Grad einbringen, sondern solange auch 500, weil die haben den schon, schieben den quasi ein bisschen an in seiner Entwicklung.
Genau. Das nennt man dann eine templatierte Synthese. Wir geben Templaten Muster vor, ja, so ein kleines Muster, wo dann der Rest erkennt, ach wunderbar, das ist so ein Keim, da lagern wir uns doch mal an und dann machen wir den einfach größer.
Und da können Sie dann Diamanten züchten sozusagen, oder wie muss ich
das vorstellen? Also da sollen dann, das ist ein schwieriger Weg, muss ich sagen, da versuchen wir dann in dieser Reaktionsmischung eben Nanodiamanten zu erzeugen. Ja. Also wir wollen keine Diamanten, die einen Millimeter groß sind.
Und es sind dann reine Diamanten mit 100% Kohlenstoff? Oder nein. Fangen Sie dann schon an und sagen, jetzt tue ich einmal dieses rein und einmal diesen Klecks rein?
Genau. Das ist genau das Ziel hier. Okay. Also reine Diamanten, das können andere Leute schon wunderbar herstellen.
Also das geht mittlerweile?
Reine Diamanten kann man herstellen, ja. Aber eben solche mit gezielten Verunreinigungen in ganz gezielter und sehr geringer Menge. Das geht bisher noch nicht.
Und wissen Sie, Verunreinigung, das hat ja so ein bisschen so negativen...
Also Fremdatome, ja. Nicht Kohlenstoffatome.
Ja. Genau. Also das heißt, wissen Sie dann auch immer schon ganz genau, was dann passiert? Das heißt, wenn Sie sagen, ich tue jetzt da ein Wasserstoffatom rein, dann weiß ich, das Ganze wird grün. Und wenn ich ein Tralala-Atom rein tue, wird es blau oder so. Das kann man schon vorhersehen.
Aus der Wahl der Elemente, also der Atomart, die wir hier einsetzen, wir beschäftigen uns hier im Wesentlichen mit Stickstoff statt Kohlenstoff eben. Kohlenstoff durch Stickstoffatome ersetzen, kann man die Farbe vorhersagen, ja. Das wird dann rot, die leuchten dann rot.
Das heißt, Sie bringen leuchtende Nanodiamanten und das ist dann, das Ergebnis wäre dann ein stabiles Gebilde.
Ja.
Aber das haben Sie noch nicht.
Wir haben Hinweise drauf, aber
was sind Hinweise auf ein stabiles Gebilde?
Ja, Sie müssen sich vorstellen, dass das wir arbeiten hier auch wieder mit sehr, sehr kleinen Strukturen einerseits und in dem Fall auch noch mit sehr, sehr kleinen Mengen. Und es ist ja immer die Frage, wir schieben irgendeinen Prozess an und dann müssen wir kontrollieren, ist denn das entstanden, lief der Prozess so ab, wie wir es haben wollten. Und dazu gibt es eben Charakterisierungsmethoden. Und die klassischen Charakterisierungsmethoden, die man sonst in der Chemie so einsetzt, die versagen hier, weil es viel zu wenig Material ist. Wir müssen hier wirklich mit winzigsten Mengen, verwende immer den Begriff Nano, es ist tatsächlich so, wir reden hier von Nanogramm, die wir da erzeugen und die zu charakterisieren, um sagen zu können, ja, das ist Diamant, das ist nicht ganz trivial.
Okay, also das heißt, das Produkt ist jetzt noch nicht liegt noch nicht direkt vor Ihnen und wird demnächst entwickelt werden. Das ist noch ein längerer Weg.
Das ist vermutlich noch ein etwas längerer Weg. Müssen wir mal sehen, ja.
Und wie würde das ausschauen? Sie haben dann ein roten, ganz, ganz kleinen Diamanten. Das wäre das Endprodukt dann.
Ja.
Und was kann ich mit dem dann machen, außer dass es schön ist und er leuchtet?
Was wir dann versuchen würden, wäre noch nicht nur zu sagen, jetzt haben wir halt einen fertigen Diamanten, gut. Wir würden gern die Zahl dieser Stickstoffatome jetzt in dem Diamant genau kontrollieren können, dass wir sagen können, wir haben einen Nanodiamant, der hat ein Stickstoffatom oder hat zwei oder hat drei. Das verändert dann wieder die Eigenschaften. Und wenn Sie jetzt Richtung Anwendung gehen, ich sagte vorhin ja schon, man könnte die zum Beispiel für biomedizinische Anwendungen sich vorstellen, dass man die als Marker in Zellexperimenten einsetzt. Aber was hier auch sehr interessant wäre, ist im Bereich der Quantentechnologien. Dass man hier sehr stabile Quantensysteme hat, die nicht so einfach zu erzeugen sind, aber weil die eben die Diamantfehlstellen hier so stabil sind, wäre das hochattraktiv.
Dann hätte ich dann quasi sozusagen, kann ich immer so Marker setzen und weiß, da ist genau dieses Ding, weil das leuchtet in diesem Rot und der andere leuchtet vielleicht in einem etwas anderen Rot, weil der jetzt andere Verunreinigungen, die Sie vorhin genannt haben, mit
so
dabei.
Zum Beispiel,
das wäre dann die. Das wären dann die. Und wir bleiben aber beim Rot. Also wenn Sie dann.
Da kann man auch irgendwelche anderen Farben erzeugen. Aber das
ist sekundär.
Das ist jetzt gar nicht so das Entscheidende.
Ja, okay. Und das heißt aber, Sie können dann in diese stabile Kohlenstoffverbindung eingreifen, weil, wie Sie gesagt haben, das ist so ein Diamant, ist ja so ein festes Gebilde. Eingriff funktioniert dadurch Druck.
Der Eingriff funktioniert ja dadurch, dass wir von dem noch kleineren einzelnen Molekül ausgehen, an das sich dann die weiteren Kohlenstoffatome anlagern. Das heißt, diese Diamantvorstufe, sollte man vielleicht eher sagen, Diamantoide nennt man das dann auch, also diamantähnliche Strukturen, dass die dann wächst. Und bei diesem Wachstumsprozess, da greifen wir ein.
Okay.
Aber wenn der Diamant fertig ist, ist es, ja, man kann auch dann nachträglich noch eingreifen, das ist dann aber auch wieder ziemlich schwierig. Dann müssen Sie tatsächlich, was ich ganz am Anfang mal erwähnte, dann müssen Sie mit einzelnen
Brachialer
Atomen
Gewalt.
draufschießen, dass Sie
Ja,
dann irgendwie reinrutschen in den
okay. Aber
Diamanten oder so.
Sie sind ja noch in dieser Vorstufe, wie Sie sagen, wo Sie das wie so baukastenmäßig zusammen,
Ja.
was in der Theorie recht einfach klingt. Ich nehme so und so viel von dem und so viel dem, druck sie zusammen und dann kommt es bei raus. Ist von der Grundidee her nicht kompliziert,
Ja,
von der
genau.
Ausführung her
Etwas
schon.
komplizierter, ja.
Und was ist oder die Hauptproblematik, dass die Atome nicht so spuren oder dass die nicht stillhalten oder?
Ja, die Frage, genau, setzen Sie sich wirklich an die Stellen, wo Sie hin sollen? Bauen Sie wirklich einen Diamanten auf? Wissen Sie, Kohlenstoff kommt in der Natur nur in geringer Menge als Diamant vor, in sehr viel größerer Menge als Ruß oder als Graphitstruktur. Das ist eine ganz andere Struktur. Die interessiert uns nicht. Und wenn wir jetzt diesen Prozess durchführen, entsteht im Zweifel der Ruß oder der Graphit und nicht der Diamant. Und wir müssen das dazu bringen, dass halt
Okay.
doch der Diamant entsteht.
Okay, also viel, viel Arbeit und es kommt Dreck da heraus sozusagen,
Sozusagen,
bis
ja.
dann da kann man sich das ganz bildlich auch vorstellen, bis dann der leuchtende Diamant eben rauskommt in der Zusammenstellung, wie Sie das haben wollten.
Genau.
Okay. Sind Sie guter Dinge, dass es das irgendwann mal hier in Ulm geben wird, oder kann man das ganz schlecht prognostizieren?
Ja, wir sind schon guter Dinge, aber es ist trotzdem noch eine Herausforderung. Also es ist nicht so, dass ich sage, morgen haben wir es, aber es gibt noch verschiedene Möglichkeiten, wir da weiter vorgehen könnten.
Bleiben wir aber beim Nano, Sie machen noch mehr Sachen. Sie arbeiten auch noch mit den Kolloiden. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Kolloide, das ist so ein Sammelbegriff von Strukturen, die nicht so klein wie einzelne Moleküle sind, mit denen wir uns am Anfang beschäftigt haben, und nicht so groß, dass man sie, sagen wir mal, mit dem bloßen Auge sehen kann. Also das ist so dazwischen, sind so Strukturen dazwischen. Und da gehören zum Beispiel die Nanopartikel dazu. Also Partikel sind halt kleine Feststoffobjekte, die in der Größenordnung von wenigen Nanometern bis zu, ja, einem Mikrometer groß sind. Und da gibt es auch unterschiedliche Weisen, die zu erzeugen. Und wir machen das nass chemisch. Das heißt, wir gehen hier von sogenannten Emulsionen aus. Emulsionen kennen Sie ja auch aus dem Alltag. Das sind Mischungen aus zwei Flüssigkeiten, die sich miteinander nicht mischen. Öl und Wasser können Sie nicht mischen. Und wenn Sie das Öl heftig im Wasser verrühren, dann kriegen Sie kleine Öltröpfchen. Das nennt man eine Emulsion. Und so ein System kann man ausnützen, um aus diesen Tröpfchen, jetzt nehmen wir kein einfaches Öl, sondern andere Substanzen, die sich aber eben mit dem Wasser auch nicht mischen, indem wir diese Öltröpfchen in solche Partikel umwandeln. Chemisch.
Umwandeln.
Also es läuft ein chemischer Prozess ab, der aus diesen ölflüssigen Tröpfchen feste Partikel macht. Zum Beispiel durch eine Polymerisationsreaktion.
Und dann habe ich in diesem Stoff noch einen anderen Stoff drin, quasi sozusagen.
Ja, also wir haben in unserem System in der Regel Wasser. In diesem Wasser sind kleine Tröpfchen verteilt und diese Tröpfchen, die bestehen oder enthalten einen Stoff, der eine chemische Reaktion, den wir einer chemischen Reaktion unterziehen und dann bilden sich aus diesen Tröpfchen diese Partikel, also Feststoffpartikel. Oder an der Grenzfläche der Tröpfchen bildet sich dann eine feste Schale drumherum. Also da kann man auch unterschiedliche Morphologien herstellen, also unterschiedliche Strukturen. Da entstehen jetzt nicht einfach immer runde Kügelchen, sondern da können zum Beispiel auch solche Kapseln entstehen. Dann haben Sie, also müssen Sie sich vorstellen, kennen Kapseln, kennen Tennisball, ja, der ist in der Mitte hohl und drumherum ist die Schale und sowas haben wir in klein.
Und was wäre da eine Anwendung? Was ist, wo können wir daraus Nutzen ziehen?
Also sowas könnte man sich zum Beispiel vorstellen für auch im medizinischen Bereich wieder wird es sehr viel verwendet, beziehungsweise auch wird darüber geforscht, wenn Sie in so eine Kapsel einen Wirkstoff einbringen, innen drin, ja. Und diese Kapseln, die sind so klein, dass die auch wieder, also da reden wir jetzt vielleicht von 100 Nanometern Durchmesser, 200 Nanometer Durchmesser, dass die von Zellen aufgenommen werden können. Und wenn Sie das jetzt so gestalten, dass die Zelle, wenn das in der Zelle drin ist, da haben Sie ein bisschen andere Bedingungen als außerhalb der Zelle, dass dann diese Kapsel aufgeht, dann wird dort der Wirkstoff entlassen.
Das heißt, sie täuschen die Zelle, die lässt das Ganze rein und innen geht es dann quasi auf.
Genau.
Okay.
Also wie so ein trojanisches Pferd.
Ja, genau. Aber wie kann ich dann die Zelle täuschen? Wie muss ich das dann? Die haben ja so Abwehrmechanismen, die Zellen. Das heißt, die muss ich dann ja irgendwie, muss ich diese Gestalt ja so anpassen, dass die Zelle die als harmlos empfindet.
Genau, das, was unter Umständen für Sie gefährlich ist, das ist ja nur innen drin, das sieht sie ja nicht.
Genau.
Und da kommt halt so ein rundes Kügelchen da an, für Sie äußerlich, ja. Da kann man an der Oberfläche dieser Kapseln zum Beispiel, kann man noch Stoffe anbringen, sodass die Zelle sagt, ja wunderbar, das sieht ja fast aus wie ein Teil von mir und dann nehme ich das
Ah, da
auf.
setze ich einfach Proteine oben drauf oder sowas.
Ja, genau, da muss man dann gucken, was man genau verwendet. Aber also Zelle ist natürlich nicht gleich Zelle, da gibt es
Naja.
Riesenunterschiede. Und im Zweifelsfall, es gibt diese Makrophagen beispielsweise, die fressen praktisch alles. Da will man sie aber nicht unbedingt haben in der Regel. Also Zielrichtung ist dann oft natürlich, sind irgendwelche Krebszellen. Aber auch die sind dann nicht immer so wählerisch. Also die nehmen das dann schon auf. Aber sie müssen natürlich dafür sorgen, dass der Wirkstoff dann erst, wenn es in der Zelle drin ist, freigesetzt wird und nicht schon vorher.
Das heißt, Sie müssen auch einen Wirkstoff mit einer gewissen Halbwertszeit oder der unter gewissen Bedingungen sich auflöst herstellen.
Also dass die Kapsel sich auflöst, um dann den Wirkstoff freizusetzen. Also genau, der Wirkstoff, der muss, solange er in der Kapsel drin ist, erhalten bleiben. Die Kapsel muss reinkommen, dann muss die Kapsel aufgehen und der Wirkstoff rausgehen.
Sind also schon ein paar Vorgaben an Ihre Kapsel, die Sie da erfüllen müssen, ne?
Genau. Aber man kann sich auch was anderes vorstellen. Katalyse. Ja, in der Katalyse, da setzen sie eben Katalysatoren ein, das heißt Stoffe, die chemische Reaktion beschleunigen. Und manchmal ist das Problem, dass man die Katalysatoren dann zwar für die Reaktion braucht, dann nachher aber wieder loshaben möchte. Und wenn wir jetzt so einen Katalysator in so eine Kapsel einschließen und die Stoffe, die mit dem Katalysator reagieren sollen, wenn die genügend klein sind, dann kommen die, und wenn man es schaffen, auch eine Kapsel zu machen, die vielleicht ganz kleine Poren hat, kleine Löcher, dann kommen die durch diese Löcher in diese Kapsel rein und können dort mit dem Katalysator reagieren und dann wandert das Produkt wieder raus. Aber der Katalysator ist so groß, dass er da drin bleibt. Und dann ist es sauber getrennt.
Gut, das sind natürlich schon sehr, sehr spannende Einsatzmöglichkeiten. Und wie erzeugen Sie diese Kapseln auch im Prinzip, wie Sie es vorher gemacht haben, nur durch leichte Veränderungen der molekularen Zusammensetzung?
Ja, genau, das hängt dann eben genau davon ab, was haben wir denn in diesen Tröpfchen jetzt konkret drin, welche Stoffe setzen wir da ein im Detail und auch von den Reaktionsbedingungen, wie lange lassen wir das reagieren, bei welcher Temperatur, den pH-Wert können wir einstellen, solche Dinge.
Und das können Sie alle schon so relativ genau mischen, dass Sie da genau ein optimales Endprodukt dann in der Theorie zumindest hinbekommen.
Ja, das kann man ganz gut.
Okay, also so weit sind wir dann schon.
Ja. Im Detail gibt es immer noch genügend zu tun, klar. Aber vom Prinzip her, dass man solche Kapseln herstellen kann, in denen man was gelagert hat, das geht schon. Aber jetzt, dass sie zum Beispiel diese Poren so hinkriegen, ne, dass die so groß sind, dass ein Stoff von außen rein und auch wieder rausgeht, aber der Katalysator da drin nicht rausgeht, der soll da drin bleiben.
Genau, klar, das wäre natürlich zunehmend komplexere Rahmenbedingungen, die Sie
Genau.
da haben. Wenn Sie nur sagen, machen Sie mal irgendeine Kugel, wo ich irgendwas drin habe, das ist wahrscheinlich relativ
Das
einfach.
geht
Aber
relativ
wenn Sie
einfach,
sagen, die
genau.
Zelle hat den Durchmesser, es soll von außen in der Haptik sein, es soll das und das, die Härte, die Dichte oder sonst was
Ja,
haben, dann
ja.
wird es natürlich ständig, und das ist, glaube ich, auch ein Problem, die Komplexität einfach der Sache, oder?
Genau. Die Fragestellungen werden immer komplexer. Klar. Ja.
Aber das klingt ja schon mal als sehr, sehr spannende Einsatzmöglichkeit, muss man sagen, mit diesen kolloiden Nanopartikeln. Sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir hinten raus noch, sind wir schon fast fertig mit meinem Professor Ulrich Ziener, eine Sache, die Sie auch machen. Da kommen wir dann direkt zur Anwendung, nämlich es gibt nämlich auch noch eine Nachwuchsförderung, um die kümmern Sie sich auch. EmuLab heißt das Ganze, oder?
Genau, das ist ein Schülerlabor, das wir schon seit vielen Jahren anbieten. EMU assoziiert man diesen Vogel mit, aber es ist eigentlich ein Akronym für E, steht für Emulsionen. Das ist etwas, womit wir uns beschäftigen. M für Makromoleküle, beschäftigen wir uns auch mit in der Forschung. Und U eben für Ulm. Mhm. Und in diesem Schülerlabor geben wir Schulklassen oder, ja, wir haben leider nicht so ganz viel Platz, so große Schulklassen können wir nicht aufnehmen, aber dann vielleicht eine halbe Schulklasse, die Möglichkeit, eigenständig zu, unter Anleitung zu experimentieren zu diesen Themenbereichen. Also da geht es dann um Makromoleküle, Kunststoffe in dem Fall, Verarbeitung von Kunststoffen und Erzeugung von Kunststoffen und um diese Emulsionen. Da geht es dann darum, Kosmetika ist ein ganz typischer Bereich für Emulsionen, wo die Schüler dann selbstständig irgendwelche Kosmetika herstellen können und auch Nanotechnologie haben wir in dem Schülerlabor. Ja, und da kommen regelmäßig Schülergruppen und experimentieren da. Wir machen das, Sie hatten das Stichwort Nachwuchsförderung genannt. Das hat, kann man vielleicht sagen, zwei Zielrichtungen. Das eine ist, wir wollen aus dem Elfenbeinturm der Universität raus die Chemie auch mehr in die Gesellschaft tragen, einfach greifbarer zu machen, weil Chemie häufig leider noch vielleicht aus nicht so guten Schulerfahrungen, ich weiß es nicht, negativ belegt ist, dass viele Leute denken, das ist viel zu kompliziert, kann ich nicht verstehen oder es ist viel zu gefährlich. Und dem wollen wir einfach auch die Faszination entgegensetzen, die dieses hochspannende experimentelle Fach bietet. Mhm. Und natürlich wollen wir dann letzten Endes interessierte, motivierte Schüler und Schülerinnen gewinnen, die dann irgendwann mal bei uns studieren werden.
Also Werbung machen. Das heißt, welche Schulklassen sind es Ansprechpartner ungefähr? Wie alt müssen die etwa sein?
Ah, die können kommen. Tatsächlich, wir fangen an mit dem Vorschulalter, Kindergarten bis zur Oberstufe.
Achso, gut. Also das passen ja immer an Ihr Programm.
Genau.
Ja. Okay, und da können jeder Lehrer kann zumindest in der Theorie sagen, hey, da habe ich mal Lust. Und natürlich dann gucken, ob sie Zeit haben und wann und so. Ja, aber Theoretisch kann sich dann jeder an ihr Institut wenden und dann sagen sie, ja, wir bringen euch dann und dann unter. Ihr kommt mit 15 Jungs oder sowas irgendwie in der Art. Und dann können wir... Aber natürlich die Chemie nahebringen ist natürlich auch ein Anliegen der Sendung hier. Aber ich denke mal, wenn Sie solche Einsatzgebiete sagen, wie mit diesen Kapseln oder auch mit den Diamanten, dann muss man ja eigentlich sagen, die Chemie ist ja sozusagen überall. Also alles ist ja Chemie. Also man kann ja gar nicht sagen, gut, ob ich es jetzt verstehe, wie denn OLED funktioniert, das ist ja mal die eine Sache, aber vielleicht langt es mir ja auch schon, wenn ich ihn einsetze.
Ja. Genau. Und es geht darum, halt einfach auch vielleicht diese Angst, die da oft mit verbunden ist, etwas abzumildern oder zu verlieren, zu sagen, ja, natürlich, ich muss nicht alles verstehen als Laie, aber dass ich irgendwie so ein bisschen besseres Gefühl habe und auch gewisses Vertrauen, dass das eine gute Sache ist.
Die Komplexität kann man natürlich nicht ein bisschen nehmen, weil das haben Sie ja selber gesagt, dass das eines der Hauptprobleme dann in Ihrer Forschung ist, weil es ist halt einfach nur mal nicht so trivial, das Ganze. Ne?
Natürlich, klar, wenn man ins Detail geht, dann wird es kompliziert und komplex, aber so Grundprinzipien zu verstehen, das ist schon möglich.
Und es ist ein Anliegen von Ihnen, von dem EMU-Lab, Schülerlabor, bei Ihnen am Institut oben für organische Chemie. Da kann sich also ja quasi jeder sozusagen bewerben und sagen, hier würde ich gern mal kommen, auch mit den Kleinen.
Genau, das ist ganz unkompliziert. Da kann sich jede Lehrkraft gerne an mich wenden, telefonisch oder per E-Mail. Das machen wir dann auch.
Gut, also hier der Aufruf an alle interessierten Schüler oder auch an interessierte Eltern oder Lehrer, wenn sie die Chemie näher bringen wollen. Und haben Sie Probleme, Studenten zu bekommen? Ist es ein Ringen sozusagen hier in Ulm? Oder sagen Sie, nö, eigentlich sind wir ganz gut bedient? Oder ist es schon so ein bisschen auch der Antrieb der einzelnen Institute?
Ja, das geht jetzt speziell von unserem Institut aus, aber tatsächlich die Studierendenzahlen nehmen ab, das merken wir. Mhm. Das ist nicht nur in der Chemie so, das ist auch in anderen Fächern, nicht in allen anderen, auch in vielen und insbesondere in den MINT-Fächern. Und deshalb sind wir immer auf der Suche nach motivierten Nachwuchsstudierenden.
Raus aus dem Elfenbeinturm. Deshalb kann man sich jetzt auch diese Sendung anhören, die kann man sich noch in der Mediathek eine Woche anhören oder wir haben das Ganze dann auch als Podcast eine Stunde mit. Das sind nämlich alle Sendungen, die wir bislang gemacht haben, abrufbarkeit. Auch jetzt die mit Herrn Professor Dr. Ulrich Ziener von der Organischen Chemie 3 der Uni Ulm. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, Herr Ziener, dass Sie Zeit gehabt haben in der vergangenen Stunde und wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre weiteren Studien und natürlich weitere interessierte Nachwuchsjugend für ihre Chemie. Vielen herzlichen Dank, dass Sie Zeit gehabt haben.
Vielen Dank, Herr Rethoff. War schön bei Ihnen. 3FM.